Gut. Also ich freue mich tatsächlich auch sehr, heute hier zu sein, weil ich generell sagen kann, dass so ein Sachbuch zu schreiben, gerade über ein feministisches Thema, ist ja wirklich eine sehr lange Reise. Also das Sachbuch zu schreiben, aber auch die ganzen Buchvorstellungen, die man dann macht und die Frauen, die man da trifft oder auch die Orte, an die man eingeladen wird. Und deswegen fand ich das, oder habe das sehr begrüßt, heute hier eingeladen worden zu sein, weil mich auch die Vorträge hier sehr interessieren und auch die Frauen, die, denen ich hier begegnen kann, sehr interessieren. Weil ihr das wahrscheinlich alle sehr gut kennt, was für Reisen man da mitmacht, wenn man sich mit anderen Frauen beschäftigt und sehr innig und intim Sachen teilt. Und das ist ja wirklich eine, ja, etwas, was einem selber sehr viel bringt. So. Und ich habe vor ungefähr 12 Jahren angefangen, mich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch auseinanderzusetzen. Und das war damals noch eine Zeit, in der das Thema so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist in Deutschland. Also jedenfalls in meiner Generation war das nicht mehr so ein Thema. Und ich habe interessanterweise, oder für mich interessanterweise, festgestellt, dass eben gerade dieser Anfang, mich mit Abtreibung auseinanderzusetzen, hat mich zu sehr vielen anderen Themen geführt, die mit Frauengesundheit zusammenhängen und hat mich vor allem auch dazu gebracht, eben mich mehr mit Schwangerschaft, mit Mutterschaft oder auch mit sozialer Elternschaft auseinanderzusetzen. Und was ich dadurch gelernt habe, ist halt vor allem, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Themen zusammenzudenken. Und nicht das eine Thema gegen das andere irgendwie auszuspielen. So, ne? Und das ist eine Erkenntnis, die ich persönlich sehr freudig mitgenommen habe. Und hat mich auch eben dazu gebracht, vor 2 Jahren zusammen mit polnischen Aktivisten diese Organisation Czacza Bascha, die Gertrud eben schon erwähnt hat, zu gründen. Und wir helfen vor allem polnischen Frauen, nach Deutschland zu kommen, um dort einen legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Aber wir kümmern uns, also alle Frauen, die uns anschreiben, denen helfen wir natürlich. So. Aber die Idee war halt erstmal, uns also eine Unterstützung für polnische Frauen zu sein, weil die natürlich sehr nah an Berlin dran sind. Ne? Genau. Und heute geht es um die kinderlose Frau und warum Kinderlosigkeit bei Frauen noch so stigmatisiert ist. Und da habe ich jetzt einen Vortrag, der dauert ungefähr 40 Minuten. So von dem Aufbau heute ist das ja nicht unbedingt so vorgesehen, dass wir es auch lange diskutieren. Aber ich bin ja morgen auch noch da und wenn ihr mich wegen irgendwas ansprechen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja? Okay, dann brauche ich nochmal einen Schluck Wasser. Als weiblicher Teenager sitzt man öfter irritiert vorm Fernseher darüber, welche miserablen Rollenvorbilder einem als Frau aufgetischt werden. Versucht man gerade die Freiräume für die eigene Lebensgestaltung zu ergründen, ist man plötzlich mit weiblichen Charakteren konfrontiert, denen zwar angeblich alle Türen offen stehen, die sich dann aber doch qua ihres biologischen Schicksals an Kind und Kegel binden lassen. Ich erinnere mich an einen solchen Moment in dem Spielfilm Harry und Sally. Sally saß mit ein paar Freundinnen um den Kaffeetisch herum. Die Frauen sprachen darüber, dass die biologische Uhr nun ticken würde, quasi im Chor, und sie nun bald einen passenden Mann dafür finden müssten. Und schon damals habe ich mich darüber geärgert, dass keine Frau aus dieser Runde ein anderes Lebenskonzept aufzeigte. Die Angst vor der Endlichkeit der eigenen Gebärfähigkeit wurde als kollektive weibliche Erfahrung dargestellt, als wäre sie zwangsläufig an die Identität der Frau geknüpft. Wenn mir aber meine innere Uhr jetzt mit Mitte 30 etwas sagt, dann, dass ich im besten Alter bin, um ein Buch über gewollte Kinderlosigkeit zu schreiben. Ja, kommen noch ein paar Lacher. Denn dass mein Stündchen angeblich geschlagen hat, darauf weist mich weder mein Körper noch meine Psyche, sondern einzig die Gesellschaft hin. Also habe ich mich und meine Freundinnen gefragt, warum Kinderlosigkeit bei Frauen eigentlich als ein solches Schreckgespenst aufgebaut wird. Und der Redebedarf war groß. Wenn ich die Arbeit an diesem Buch anderen Frauen gegenüber, zum Beispiel auf einer Party, erwähnte, wurde ich oft regelrecht belagert und mit Fragen oder persönlichen Geschichten bombardiert. Und das von Kinderlosen ebenso wie von Müttern, die es gleichermaßen leid waren, ihren Lebensentwurf gegenüber dem vorherrschenden Mutterideal verteidigen zu müssen. Und das kann ich auch sagen, ist generell etwas, was mich total glücklich gemacht hat hinterher, dass total viele Mütter mir erzählt haben, dass sie das Buch gerne lesen und auch zu Lesungen kommen und gerne mitdiskutieren, weil es ja wirklich auch mein Anliegen war, eben genau diese Frauen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern eben gemeinsam, dass wir uns eben gemeinsam diese ganzen Anforderungen an Weiblichkeit hinterfragen. Mutterschaft ist vor allem in Deutschland kaum mit dem Bild einer autonomen Frau zu vereinbaren. Und die Familienpolitik hat sich jahrzehntelang darauf ausgeruht, dass Frauen die Ansprüche an ihre selbstbestimmte Lebensgestaltung wieder runterschrauben. Frauen realisieren früh, dass Kinderkriegen gegen die Gefahr der Selbstaufgabe und Mehrfachbelastung abgewogen werden muss. Zwar haben sie die gleichen Ausbildungschancen wie Männer und am Anfang der Karriere stößt man noch nicht gleich an die gläserne Decke. Mit 30 offenbaren sich ihnen aber immer mehr Grenzen, vor allem, wenn sie Kinder wollen. Es gibt immer noch zu wenige Strukturen, um Erziehungsarbeit zwischen den Institutionen und den Geschlechtern gerecht umzuverteilen. Frauen müssen mit ihren Partnern immer noch darüber diskutieren, wer die Hausarbeit macht. Und nach wie vor wird von Frauen erwartet, sich der Mutterrolle ganz hinzugeben, ihr zumindest eine Zeit lang oberste Priorität einzuräumen, was aber viele Beschränkungen für zukünftige Entscheidungen darstellen kann. Kinderlosigkeit erscheint somit für manche auch als eine Art Selbstschutz, denn die herrschenden Geschlechterbilder drängen Frauen immer noch in eine Rolle, die ihre Handlungsfähigkeit einschränkt. Frauen bleiben der ganzen Misere der Kleinfamilie also lieber gleich fern. Denn ohne Kinder können sie gar nicht erst in Arbeitsbedingungen im Haushalt und der Kinderbetreuung reingedrängt werden, die jede Gewerkschaft ablehnen würde, die sie aufgrund der emotionalen Bindung an ein bedürftiges Kind aber hinnehmen. Das soll nun allerdings nicht heißen, dass alle Frauen unter besseren Bedingungen nun doch Kinder bekommen würden. Viele Frauen erzählten mir, dass sie schlichtweg andere Pläne für ihr Leben haben und sich die Kinderfrage nie wirklich stellte. Die schlechten Rahmenbedingungen der Mehrfachbelastung halfen ihnen vielmehr dabei, ihren fehlenden Kinderwunsch für andere zu erklären, wenn es sonst kaum akzeptierte Begründungen dafür gibt. Denn es hat eine lange Tradition, Frauen einzubläuen, dass sie durch ihre Gebärfähigkeit unfrei sind und ihr Heil besser im Heim suchen, statt raus in die Welt zu gehen. Die Mär vom Mutterinstinkt, die im 18. Jahrhundert von den aufkommenden Naturwissenschaften und der Pädagogik etabliert wurde, eignete sich bestens, um jede Emanzipationsbestrebung von Frauen zu unterdrücken und wirkte als Propagandamittel, um Frauen an Kinder und das Heim zu binden und der Verfügungsgewalt von Staat und Ehemann zu unterstellen. Und sie hält sich bis heute im pseudowissenschaftlichen Allgemeinwissen. Wenn Weiblichkeit einen Bezug zu Liebe und Fürsorge darstellen soll und Frauen qua ihrer Natur eine Kompetenz für Pflege und Einfühlsamkeit unterstellt wird, kann ihnen daraus leicht ein Strick gedreht werden. Denn wenn sie dem nicht nachkommen, gelten sie als selbstsüchtig, gefühlskalt und unnatürlich. Die Natur scheint keine Freundin der Frau zu sein, denn sie wird rhetorisch immer gegen ihre Autonomie in Stellung gebracht. Dieser Absolutheitsanspruch der Mutterschaft erschwert es Frauen immer noch, ihre bitter erkämpften Freiräume aufrechtzuerhalten. In den letzten 50 Jahren haben sich in Deutschland vor allem zwei Dinge getan, damit Frauen ein selbstbestimmteres Leben führen können. Zum einen können sie auch unabhängig von einem Ehemann auf eigenen Beinen stehen. Ihr finanzieller und sozialer Status ist nicht mehr durch die Heirat mitbestimmt. Zum anderen haben sie durch sichere Verhütungsmethoden und die Zugänglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs die Kontrolle über ihre Fortpflanzung erlangt. Und siehe da, Frauen bekommen tatsächlich weniger Kinder. Und so lauert unsere Gesellschaft fast spöttisch auf die späte Reue der Kinderlosen, um ihr Frauenbild gerade zu rücken. Das besagt, dass Frauen eher für andere Menschen da sein sollen als für sich selbst. Und das ist so präsent, dass es von Frauen selbst verinnerlicht wird. Denn Frauen fehlt es immer noch an Vorbildern und einer Sprache, mit der sie ihre Kinderlosigkeit als positives Selbstverständnis formulieren können. Frauen werden immer wieder gezwungen, sich mit ihrer Kinderlosigkeit auseinanderzusetzen. Wenn es um ihre Freiräume geht oder die Lust, sich weiterzuentwickeln, die Liebe zum Partner, die Ablehnung von Geschlechterrollen, aber auch wenn es um wirtschaftliche und nationale Interessen geht oder einfach den Sinn des Lebens. Früher oder später wird alles an dem Thema Mutterschaft gemessen. Auch in der Arbeitswelt stellt für Frauen die Zuschreibung des Mutterinstinkts und somit der Fürsorgearbeit einen beträchtlichen Standortnachteil dar, wenn es um die Positionierung auf dem Arbeitsmarkt, das Einkommen und die soziale Absicherung geht. Denn solange Fürsorgearbeit als etwas Privates angesehen wird, wird es immer an den Frauen hängen bleiben, die mit ein paar Hilfen zur Vereinbarkeit abgespeist werden, was auch überdeutlich macht, dass es bei Familienpolitik weniger um Kinder und menschliche Bedürfnisse, sondern um Wirtschaft und das Regulieren der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern geht. Mit der weiblichen Kinderlosigkeit geht also die zwar unsichtbare, aber selbstverständlich eingeforderte Arbeitskraft der Hausfrau und Mutter verloren und damit ein wichtiger Pfeiler unserer Ökonomie. Und die Panik über die Kinderlosigkeit erklärt sich auch dadurch, dass Frauen sich nicht mehr über das Versprechen von Liebe und sozialem Status zur Mutterschaft drängen lassen. So wundert es nicht, dass gerade in Zeiten, in denen der Staat die Aufgabe der Pflege und Fürsorge wieder vermehrt in die Familie, also die Hände der treu sorgenden Ehefrau und Mutter geben will, die Natur wieder als Argument eingesetzt wird, wie man es gerade braucht, um daran festzuhalten, dass diese unentgeltliche Arbeit auf den Rücken der Frauen funktioniert. Und gerade deshalb werden die angeblich tickenden biologischen Uhren den Frauen andauernd vorgehalten. Denn wenn man den Frauen keine Anreize schaffen kann, diese Fürsorgearbeit so selbstlos zu übernehmen, wenn auch die früheren ökonomischen und sozialen Zwänge hierfür weitestgehend wegfallen, will man ihnen nun Angst machen, dass sie aufgrund ihrer Natur psychologische Schäden bekommen, wenn sie sich der Arbeit in der Kleinfamilie entziehen. Dementsprechend werden Männer und Frauen beständig verschiedene Zeitrahmen unter die Nase gerieben, in denen ihre Familienplanung verwirklicht werden muss. In Gesprächen mit Freundinnen erschien es mir fast, als sei der von der Gesellschaft vermittelte Zeitdruck die alleinige Motivation für ihren Eindruck, dass sie Kinder wollen. Frauen werden dauernd auf die Dringlichkeit ihrer Entscheidung hingewiesen, die sie deshalb auch eher treffen, während Männern nicht permanent vorgehalten wird, dass sie impotent werden, die Spermienzahl und Qualität zurückgehen, sie älter werden und zu erschöpft seien für Kinder. Dieser Mythos, dass Männer endlos Zeit mit der Familiengründung hätten, hält sich zwar beständig, bestätigt sich in der Realität aber nicht. Er hält sich nur in den Ausnahmefällen der Talkshows und Celebrity-Magazinen. Denn die Mehrheit der Männer bekommt laut Statistik ebenso wie die Frauen auch keine Kinder mehr, wenn sie kinderlos die 40 überschritten haben. Der Vorteil der Männer scheint eher ein psychologischer zu sein und er wird benutzt, um es weiszumachen, dass Männer emotional unabhängiger sind. Frauen sind immer noch stärker darauf angewiesen, ihre Bestätigung durch die Liebesbeziehung zu finden. Da sie weniger stark im öffentlichen Leben Anerkennung bekommen, suchen sie diese in der Privatsphäre, also auch in der Partnerschaft und Mutterschaft. Eva Illusch, die dieses Phänomen in ihrem Buch »Warum Liebe wehtut« beschreibt, bezeichnet dies als emotionale Asymmetrie zwischen den Geschlechtern. Diese liegt natürlich nicht darin begründet, dass Frauen an sich anhänglicher seien, sondern dass die sozialen Arrangements sie dazu bringen. Die allgemeine Auffassung, dass Frauen von ihrem Kinderwunsch abhängig seien, soll in dieselbe Kerbe hauen. Männern wird ein flexiblerer Charakter attestiert, ihrem Bedürfnis nach Selbstentfaltung können sie in verschiedener Weise nachkommen und Kinderlosigkeit deshalb eher verkraften. Die kinderlose Frau hingegen wird als tragisch und einsam gezeichnet. Ihr Drang nach Unabhängigkeit tut ihr angeblich nicht gut, wenn sie dafür ihren vermeintlich tief in sich arbeitenden Kinderwunsch aufgibt. Aus einer selbstbewussten Frau macht man somit ein Opfer der Frauenemanzipation, die ihre natürlichen Bedürfnisse nicht mehr sehen kann. Es sind aber nicht die durch die Frauenbewegung in den vergangenen 100 Jahren verursachten sozialen und politischen Veränderungen, die schuld sind an der Kinderlosigkeit, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Veränderungen noch nicht weit genug gingen. Leider frisst sich aber die Erzählung der verzweifelten Frau oder von der verzweifelten Frau, die noch schnell Kinder haben will, auch in das Selbstbewusstsein der Frau ein. Denn wenn dir permanent unterstellt wird, dass du wegen deiner Kinderlosigkeit unzufrieden bist, an welchem Punkt fängst du an, das selbst zu glauben? In den Debatten über Kinderlosigkeit zeigt sich das Unbehagen, Frauen in ihrer vollen Souveränität zu respektieren. Kinderlosigkeit darf keine Normalität werden und Privatsache auch nicht. Man glaubt, Frauen immer noch in ihre Reproduktionsfähigkeit reinreden zu dürfen, als sei diese ein öffentliches Gut. Und das ist bei Kinderlosen ebenso wie bei Schwangeren und bei Müttern der Fall. Denn das ist es nun mal, dass Frauen ideologisch an den Staat bindet, die Reproduktionsarbeit. Und dementsprechend muss auch die Frau reguliert und kontrolliert werden, damit wir weiter Zugriff darauf haben. Ähnlich wie Kinderlosigkeit wird auch der Schwangerschaftsabbruch rhetorisch systematisch ausgeblendet oder abgewertet. Es darf kein normaler Bestandteil der Erfahrung von Frauen oder der Frauengesundheit werden. Dies lässt Abtreibung randständiger erscheinen, als es tatsächlich ist, denn laut Weltgesundheitsorganisation hat jede dritte Frau in ihrem Leben einmal einen Schwangerschaftsabbruch. Mit der Stigmatisierung der Kinderlosigkeit wie auch der Abtreibung wird aber gerade verhindert, die tatsächlichen Bedürfnisse von Frauen anzuerkennen oder ihnen Gehör zu verschaffen. Eine Motivation, mein Buch zu schreiben, war, dass ich auch bei meinen Mit-30er-Freundinnen die Auswirkungen bemerkte, wenn Frauen auf Biegen und Brechen eingeredet wird, dass mit 40 alles vorbei ist, wenn sie keine Familie gegründet haben und dann eventuell auch noch ohne Partner dastehen. Frauen zweifeln ihre eigenen Bedürfnisse an, weil ihnen vermittelt wird, dass sie etwas anderes wollen müssen. Und ich fand es schwer erträglich zu sehen, wie brüchig das Selbstbild vieler Frauen ist und mit wie viel Unsicherheit und Zweifel sie ihren eigenen Lebensweg betrachten. Junge Frauen werden immer noch konditioniert, sich als zentrale Quelle ihres Selbstbewusstseins auf ihr Äußeres zu beziehen. Was sich in vielerlei Hinsicht als Falle entpuppt, auch da ihnen dieses Versprechen auf Anerkennung im Alter einfach wieder entzogen wird. Wenn sie die klassischen Standards an Jugend und Schönheit nicht mehr erfüllen, wird ihnen angeboten, ihr Selbstwertgefühl durch Ehe und Kinder wiederherzustellen. Als Frau bleibt sie ungenügend. So ist der Blick des Bedauerns und des Zweifelns, der Kritik, so gut wie jeder kinderlosen Frau, die sich langsam dem Ende ihrer Gebärfähigkeit nähert, sicher. Und gerade deshalb äußern viele kinderlose Frauen eine generelle Verweigerungshaltung gegenüber den Anforderungen an ihre Weiblichkeit. Und sie empfinden es als Erleichterung, sich der Dynamik, jung und schön sein zu müssen, um einen Mann zum Heiraten und Kinderkriegen zu bekommen, zu entziehen. Und beschreiben das Älterwerden auch als einen Befreiungsschlag, nämlich wenn Weiblichkeit und Männlichkeit als Konformitätszwang an Bedeutung verlieren. Das ist nicht die einzige gesunde Verweigerungshaltung, die Kinderlose gegen verschiedenste Ansprüche unserer Leistungsgesellschaft aufzeigen. Sie wollen mit ihrer Kinderlosigkeit auch aus anderen gesellschaftlichen Zwängen raus. Viele meiner Interviewpartnerinnen betonten, dass ihre Kinderlosigkeit generell ein Weg sei, nicht so viele Kompromisse eingehen zu müssen, die aber für die finanzielle Absicherung eines Kindes nötig wären. Viele wollen eben auch nicht eine Karriere im gängigen Sinn machen und für die Familie ein Leben führen müssen, in dem sich vieles um Geld, Lohnarbeit, Konsum und Wettbewerb dreht. Dass die verhärmte Karrierefrau als das dominanteste Gegenmodell zur Mutter konstruiert wird, ist an Betracht der gläsernen Decke, der Lohnungleichheit und der Tatsache, dass nur 4% aller beschäftigten Frauen Führungskräfte sind, ohnehin albern. Schließlich orientieren sich auch die Anforderungen an die Mutterschaft nun an den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft. Und ich würde sogar behaupten, dass die Art, wie sich Mutterschaft zwischen Familienmanagement und Selbstoptimierung derzeit darstellt und diese eingefordert wird, integraler Bestandteil dieser Leistungsgesellschaft geworden sind. Doch selbst wenn die Entscheidung zur Kinderlosigkeit eindeutig und selbstbewusst getroffen wurde, stellen viele Frauen es als ambivalent dar, um nicht hart oder verhärmt zu erscheinen. Denn sie haben bereits die Erfahrung gemacht, dass wenn sie ihre Kinderlosigkeit erklären, ihnen gerne eine Schlinge gedreht wird. Sind sie mal nicht glücklich, wird ihnen ihre Kinderlosigkeit als Mangel ausgelegt. Sind sie glücklich, frönen sie nur selbstsüchtig ihrem eigenen Hedonismus. Ihre Aussagen werden umgemünzt in eine Abwehrhaltung, eine Verweigerungstaktik, Selbstsucht oder eine Selbstlüge gegenüber einem unausweichlichen weiblichen Urbedürfnis. Jetzt brauche ich nochmal Wasser. Das ist dann die Selbstsorge, ganz wichtig. Viele meiner Interviewpartnerinnen sagten, sie wollten auch verhindern, dass die Partnerschaft durch eine Familiengründung auf eine Versorgungsstation für das Kind reduziert werde. Studien zeigen, dass wenn man Paare im gleichen Alter mit gleich hohem Einkommen, ähnlicher Herkunft und Ausbildung vergleicht, Kinderlose im Durchschnitt deutlich glücklicher als Eltern sind. Paare ohne Kinder weisen oft einen stärkeren inneren Zusammenhalt auf, da sie mehrere gemeinsame außerhäusliche Aktivitäten machen, sich intellektuell mehr austauschen und sich daran unterstützen, eigene Ziele zu verfolgen. Sie weisen zudem oft gleichberechtigtere Beziehungsformen als Eltern auf. Viele Interviewpartnerinnen waren sich sicher, dass eine vorher gleichberechtigte Partnerschaft durch Kinder aus der Balance kommen würde, weil unsere gesellschaftlichen Strukturen vom Steuergesetz über Arbeitszeiten bis hin eben zur Erwartungshaltung ans Mutterideal eben fördern, dass mehr Arbeit an den Frauen hängen bleibt, was in Beziehungen zu Konflikten führen kann. Diese Perspektive steht dem Klischee, dass das gemeinsame Kind jede partnerschaftliche Liebe krönt, sehr entgegen. Aber es ist nicht nur das panische Festhalten an der Verknüpfung Frau und Mutter, die mich bei dem Thema Kinderlosigkeit interessierte, sondern auch, wie und warum daraus seitens Politik und Medien ein solches Katastrophenszenario für den Fortbestand der Nation konstruiert wird. Angereichert mit jeder Menge unappetitlicher Paranoia. Da droht zum Beispiel die Überfremdung, gar das Aussterben der Deutschen, wenn Migrantinnen mehr Kinder bekommen. Und dort wird vom Zusammenbruch des Rentensystems, der Pflege- und Gesundheitsversorgung geredet. Auch der Fachkräftemangel konnte bis kürzlich nur mit mehr Kindern, also mit deutschen Kindern, gelöst werden, während Zuwanderung von Politikern wahlwirksam als Problem und nicht als Chance dargestellt wurde. Zahllose Schwierigkeiten in unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Bereichen werden auf diese demografische Entwicklung zurückgeführt. Und mehr Kinder wird nun als einfaches Allheilmittel angepriesen mit zweierlei Effekt. Zum einen kann man somit der Frauenemanzipation die Schuld am Niedergang der Nation geben. Zum anderen kann man andere Lösungen, wie eben die Erleichterung der Zuwanderung, eine Erweiterung des Familienbegriffs und mehr Geld für Pflege und Kinderbetreuung auf die lange Bank schieben. Denn auch bei wachsender Arbeitslosigkeit und dem Ausbau des Niedriglohnsektors wird ein Bevölkerungswachstum den Rentenkassen nicht mehr helfen. Die Soziologin Diana Hummel spricht hier von einer Demografisierung gesellschaftlicher Probleme. Und auch der Wirtschaftswissenschaftler Gerd Bosbach beurteilt demografische Langzeitprognosen als moderne Kaffeesatzleserei. Zitat: Heutige Finanzierungsprobleme haben mit der demografischen Entwicklung bis 2050 nichts zu tun. Aber die Löcher im Sozialsystem werden mit der Angst vor dieser Entwicklung schon heute gerechtfertigt. Diese Panikmache zeigt also ein generelles Problem der Demografie. Denn die Politik muss die Rahmenbedingungen an die aktuelle Lebensrealität der Menschen anpassen und nicht umgekehrt versuchen, Menschen in das starre Korsett überholter Konzepte zu pressen, die sie sich vor 50 Jahren mal ausgedacht haben. Gerne verortet man auch die sogenannte Bevölkerungsexplosion in den Ländern des Südens. Global gesehen wäre eine Reduzierung der Bevölkerung in den Industrienationen aber viel bedeutender, wenn man unseren Energieverbrauch, Konsumverhalten oder das Ausmaß das Ausmaß unserer Umweltzerstörung bedenkt. Zitat: Eine Geburt in Europa verursacht 160 Mal mehr Umweltschäden als eine in Äthiopien. Eine Verringerung der Bevölkerungsdichte gerade in hochentwickelten Staaten kann einen höheren Gesamtentlastungseffekt erzielen, so Ernst Böckler, Landesbeirat des Bund Naturschutz. Und ein Forscherteam der Universität von Oregon hat errechnet, dass die Entscheidung, kein Kind zu bekommen, einen 20-mal höheren Effekt für eine positive Umweltbilanz mit sich bringt, als konsequent zu recyceln, ein Hybridauto zu fahren oder Strom und Wasser zu sparen. Doch dass die Entscheidung gegen ein eigenes Kind bedeutet, dass man keine gesellschaftliche Verantwortung tragen will, ist ein vielbedientes Klischee, um Kinderlosigkeit als Symptom für die wachsende Entsolidarisierung in der Gesellschaft abzustrafen. Ebenso wird sie als Symptom für die wachsende Individualisierung dargestellt. Aber ist diese Individualisierung nicht eher die Folge davon, dass Menschen in den althergebrachten Formationen nicht mehr zusammenleben wollen und können, während aber neue Formen des Zusammenlebens nicht gefördert oder abgewertet werden? Zudem ist es eine Überlegung wert, ob mit der Kleinfamilie nicht bereits der Schritt zu dieser Individualisierung und Isolation getätigt wurde. Und gerade sollten wir uns auch die Frage stellen, welche Fallen wir uns selbst gestellt haben, indem wir daran festhalten, dass unser Bedürfnis nach Liebe und Gemeinschaft vor allem im eigenen biologischen Nachwuchs und in der Kleinfamilie erfüllt werden. Denn die Kleinfamilie, das wäre auch in der Tat etwas, wo man also echt nochmal eine Diskussionsgruppe, weil ich mich sehr interessieren würde, was ihr dazu zu sagen habt, auch von eurer Praxis her. Ne? Aber da kommen wir heute leider nicht mehr zu, aber vielleicht morgen nochmal beim Mittagessen. Wo war ich denn jetzt? Moment, ah genau. Das wird wahrscheinlich auch ein Puller jetzt. Denn die Kleinfamilie ist eben kein Garant für Liebe, Wärme, Sicherheit und Schutz gegen Einsamkeit, wie es gerade in Zeiten der Krise gerne propagiert wird, sondern vor allem ein Garant für die geschlechtliche Arbeitsteilung von privat und öffentlich, sichtbar und unsichtbar und bezahlt und unbezahlt. Naja. Das ist in der Tat auch etwas, was mich total freut, wenn ich Rückmeldungen von Frauen bekomme, die mein Buch gelesen haben, weil die nämlich meistens sagen, genau dieser ökonomische Aspekt hat denen total geholfen, dass man eben dieses ganze Thema Kinderlosigkeit eben nicht nur über Psychologie erklärt, sondern wirklich eben auch, also wirklich an was für einem Frauenbild wollen wir festhalten, wo wollen wir die Frauen immer noch reindrängen damit, ne? Es geht ja auch überhaupt nicht darum, und das will ich vielleicht nochmal klar und deutlich sagen, für mich über eine Abwertung von Fürsorgearbeit, ganz im Gegenteil, ne? Also ich bin ja der Meinung, dass Fürsorgearbeit einfach gesamtgesellschaftlich von allen Geschlechtern gemacht werden muss und aufgewertet werden muss. Aber es geht ja darum, dass es eben nicht mehr nur auf den Rücken der Frauen funktioniert. Und dafür, daran hängt sich ja dieses ganze Mutterideal so auf und bringt die Frauen halt in diesen goldenen Käfig. Ne? So, genau. Nicht selten berichteten meine Interviewpartnerinnen, dass ihre Freundinnen in die Kleinfamilie verschwinden würden, wenn sie Kinder bekämen. Kinderlose Frauen lehnen die Anforderung, dass jeder Mensch zur Gesellschaft etwas beitragen sollte, keineswegs ab. Im Gegenteil betonen viele, dass sie ohne Kinder mehr Kapazitäten haben, sich gesamtpolitisch und sozial zu engagieren, statt sich in die Kleinfamilie zurückzuziehen. Die eigene Mutter als frustrierte Hausfrau war auch bei vielen Interviewpartnerinnen ein Thema. Und sie schätzen es als realistisch ein, dass die Errungenschaften der Frauenemanzipation oft zum Halten kommen, wenn man Kinder bekommt. Bis heute hält sich hartnäckig das Missverständnis, dass Gleichberechtigung erreicht sei, wenn Frauen in die Arbeitsbereiche der Männer, die eben mit mehr Autonomie verbunden werden, vordringen können. Und nicht berücksichtigt wird, dass wirkliche Gleichberechtigung nur dann funktionieren kann, wenn auch Männer die Arbeit übernehmen, die Frauen tun. Nämlich Fürsorge. Fürsorge, Pflege, Haushalt und Kinderbetreuung. Ich kann gar nicht fassen, dass es diesen blinden Fleck überhaupt gibt, ne? Ehrlich gesagt. Fürsorglichkeit darf nicht mehr als an ein Geschlecht gebunden werden, also als weiblich dargestellt werden, sondern ist eine allgemein menschliche Qualität. Die von mir interviewten Frauen empfanden ihr Leben keineswegs als defizitär oder sinnentleert. Im Gegenteil ist der Grundtenor, dass sie mit Kindern nicht das Leben führen können, das sie jetzt und in Zukunft gerne führen. Aber die Angst, die falschen Weichenstellungen im Leben vorzunehmen, kann alle Lebensbereiche betreffen. Und die Kinderfrage ist nur eine davon und sollte nicht als essentieller als andere gezeichnet werden. Gefühle des Verlustes, der Sorge, etwas verpasst oder falsch gemacht zu haben, suchen uns im Laufe unseres Lebens immer wieder heim. Das betrifft den Job, den Wohnort, ebenso wie die Familiengründung. Was sich im Leben am positivsten auswirkt, ist, dass man zurückblickt auf ein Leben, in dem man die eigenen Ziele verfolgen konnte. Und manche können das eben besser mit Familie und manche besser ohne. Doch besonders in unserer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit werden uns bestimmte Verhältnisse als ideal verkauft. Und gerade in Momenten der Einsamkeit und Instabilität erscheint die Rama-Familie aus der Werbung als ein Hort der Glückseligkeit. Und man verliert schnell mal aus dem Blick, wie viel Einbußen man im Leben dadurch gehabt hätte und welche Konsequenzen, mit denen man nicht glücklich geworden wäre. Hier fand ich in den Gesprächen auch sehr interessant zu sehen, dass eine ähnliche Ausgangssituation in der Herkunftsfamilie durchaus zu unterschiedlichen Bedürfnissen führen kann. Wurde die eigene Familie als instabil empfunden, dann will man es entweder mit der eigenen Familie erst recht richtig machen oder es andererseits direkt bleiben lassen. Eine glückliche Kindheit hingegen kann dazu führen, dass man selbst Kinder will, um diese positive Erfahrung weiterzutragen. Sie kann einem aber auch so viel Stabilität und Selbstbewusstsein gegeben haben, dass man keine eigene Familie braucht, um im Leben Halt zu finden. Was uns allen am schwersten fällt, ist uns das Leben vorzustellen, das wir nicht hatten. Die unerfüllten Potenziale und die Wege, die wir nicht gegangen sind. Aber da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und gerade der Blick zur Seite hin zu unseren Mitmenschen, deren Leben sich ebenso holprig gestaltet wie unser eigenes, kann uns versöhnen mit der eigenen Nabelschau. Insofern können wir alle unsere gegenseitigen Realitätschecks sein, und zwar im positiven Sinne. Aber um sich mit dem eigenen Lebensweg wohlzuführen, schaut man mit Häme auf die vermeintlich scheiternden Lebenskonzepte anderer, um deren Entscheidungen abzuwerten. Denn sie betreffen oft essentielle Lebensfragen, die den eigenen Lebensweg in Frage stellen könnten. Denn jede Entscheidung hat einen Preis und um den Preis zu rechtfertigen, den man selbst zahlen musste, tritt man der Alternative umso unversöhnlicher gegenüber. Diese Form der Selbstgerechtigkeit findet natürlich nicht nur auf einer individuellen Ebene statt. Bei dem Keil, der zwischen Kinderlosen und Eltern getrieben wird, handelt es sich in erster Linie um einen von Politik und Medien aufgebauschten Konflikt. Die Stereotype von den verantwortungslosen Egoisten auf der einen und den kümmernden Bewahrern auf der anderen Seite werden instrumentalisiert, um zu prophezeien, dass eigentlich progressive Entwicklungen die Gesellschaft spalten würden, um diese damit abzuwerten. Die Debatten darum, wer hier das richtige oder falsche Leben führt, sind in erster Linie ein großes Ablenkungsmanöver davon, Strukturen zu hinterfragen und zu verändern, die unser aller Leben unfrei machen. Allein das Bestreben der sogenannten Minderheiten, in ihren Lebensformen abseits des noch tonangebenden Mainstreams anerkannt und respektiert zu werden, geht der neokonservativen Lobby, der AfD, der besorgten Eltern, der Martensteins, Kelles und Matusseks schon zu weit. Denn eben darin sehen sie die große Gefahr. Im Aufbrechen des scheinbaren Konsens, dass nur ihre Lebenswelt die einzig normale, richtige und natürliche darstellt. Und man kann froh sein, dass Kinderlose sich nicht von einer Rhetorik verunsichern lassen, die ein veraltetes Gesellschaftsbild wieder gerade rücken will, das die Familiengründung zentral als den sinnstiftenden Wert der Bürgerinnen darstellt. Mit Kinderlosigkeit geht ein Widerstand gegen viele soziale Normen einher, mit denen sich Menschen rumschlagen müssen. Und Kinderlose kreieren und testen neue Formen des solidarischen Zusammenlebens aus, die unsere Gesellschaft sowieso benötigt. Denn die hohe Scheidungsrate und die hohe Zahl an Alleinerziehenden zeigt, dass die Kleinfamilie eben nicht die Form ist, in der viele Menschen leben können und wollen. Aber unsere Gesetze spiegeln immer noch wider, was der Standard sein soll. Finanzielle Maßnahmen für das Zusammenleben mit Kindern sind fast ausschließlich auf die Kleinfamilie zentriert, homosexuelle Lebenspartnerschaften und soziale Elternschaft werden weiterhin entwertet. Die Fokussierung auf die Kleinfamilie führt sogar zu solch abstrusen Phänomenen, dass durch das Ehegattensplitting Ehepaare ohne Kinder besser gestellt sind als Alleinerziehende mit Kindern. Was auch verdeutlicht, dass diese Maßnahmen sich weniger an dem vielbeschworenen Wohl des Kindes orientieren. So stellen Kinderlose auch eine Art Reset-Knopf dar. Sie machen Unzufriedenheit gegenüber den alten Familienkonzepten und Geschlechterverhältnissen deutlich und etablieren das Nachdenken über Alternativen, die auch wieder das Zusammenleben mit Kindern ermöglichen, auch wenn es nicht die eigenen biologischen sind. Viele meiner Interviewpartnerinnen berichteten davon, dass sie unter anderem gemeinsam mit Eltern mehr Generationenhäusern und Wohngemeinschaften kreieren, die auch die Herausforderungen der Pflege und Altersarmut mit einbeziehen. Somit zeigen sie auch die Wichtigkeit der Aufwertung sozialer Elternschaft, anstatt immer nur die biologische als richtig darzustellen. Und das Konzept der sozialen Elternschaft kann auch eine Perspektive sein, die die tickenden Uhren mancher Menschen verstummen lassen kann, sodass sie sich hoffentlich auch eher den Versprechungen von jahrelangen reproduktionstechnologischen Eingriffen entziehen können. Denn wenn man ihnen nicht mehr einredet, dass ihr Bedürfnis nach Liebe und Gemeinschaft und gesellschaftlicher Anerkennung nur mit eigenem biologischen Kind zu erfüllen sind. Denn Kinder, um die man sich im eigenen Umfeld kümmern und mit denen man auch enge Beziehungen eingehen kann, gibt es schließlich genug. Und Eltern sind oft für jede Unterstützung dankbar. Der Begriff kinderlos entwirft, wenn man ihn von der biologischen Nachkommenschaft abkoppelt, eventuell ein falsches Bild. Denn tatsächlich leben viele Menschen ohne eigene Kinder mit Kindern in ihrem sozialen, partnerschaftlichen oder beruflichen Umfeld. Die von mir interviewten Frauen ziehen aus ihrer eigenen Abweichung viel Positives. Und sie äußern mit Stolz, dass sie eigene Wege gehen und sich nicht von Normen haben einschüchtern lassen. Das größte Potenzial der weiblichen Kinderlosigkeit ist somit wohl auch einer der Gründe, warum versucht wird, sie als solch profundes Problem abzukanzeln. Denn sie etabliert neue Konzepte von Weiblichkeit, und zwar abgekoppelt von der Fürsorgearbeit, und davon können alle Frauen profitieren.